Hallo und herzlich willkommen zum Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute mit Folge Nummer 164 am 5. Mai. Und es begrüßen Sie am Mikrofon wie stets zum einen ich, Konstantin van Linden, sowie
Corinna Budras. Ja, und es gibt Gutes zu verkünden, die Zahlen sinken. Ja, und es gibt bald Lockerungen für Geimpfte und Genesene. Ne, das kann man hier schon mal vielleicht gleich an Anfang der
Podcasts ist ja ein Thema, setzen. Auf das wir das eine oder andere Mal hier hingewiesen haben.
Ja, dezent darauf hingewiesen haben.
Genau, das wird uns in der Tat natürlich hier in unserem ja zur regelmäßigen wöchentlichen Institution gewordenen Corona-Update beschäftigen, zusammen mit auch noch ein paar anderen Entwicklungen, die die Pandemie betreffen. Aber vorher haben wir noch ein ganz anderes Thema, nicht wahr?
Genau, richtig. Also wir starten mal mit den Themen, so wie wir es ja gewöhnt sind, ganz ordentlich. Wir haben nämlich endlich mal wieder eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die schon jetzt als historisch bezeichnet wird. Es geht um den Klimabeschluss der Karlsruher Richter, den sie vergangene Woche veröffentlicht haben. Man sieht schon jetzt, was das für Auswirkungen hat. Die Koalition übertrifft sich mit neuen Plänen zur Reduktion von Treibhausgasen. Ja, und die Klimaklagen bekommen jetzt auch neuen Schwung. Da tut sich ja einiges vor den Gerichten. Man kann sagen, nach der Verfassungsbeschwerde ist vor den neuen Klagen. Also da gibt es einiges zu erzählen. Und ja, wie gesagt, Corona wird uns auch beschäftigen. Da geht es jetzt ja schneller als gehofft. Letzte Woche haben wir hier in unserem Podcast noch ordentlich auf den Putz gehauen. Und jetzt kommen nicht nur die Corona-Verordnungen mit den Erleichterungen für Geimpfte, Genesene und Getestete, sondern wie gesagt, es sinken auch noch die Inzidenzzahlen. In Berlin kratzen wir jetzt übrigens an der 100er-Marke. Wie ist denn eigentlich in Hessen?
Ich habe ehrlich gesagt keinen Überblick. Ist ja auch dann von Landkreis zu Landkreis. Also hier in Frankfurt jedenfalls sind wir schon noch drüber.
Naja, und dann müssen wir uns noch einem ganz bitteren Thema widmen, nämlich dem Urteil gegen Christoph Metzelder. Wir erinnern uns, es ist ja nicht lange her, dass er ein gefeierter Fußballnationalspieler war. Und nun ist er nicht nur steil abgestiegen, sondern geradezu abgestürzt. Der Mann wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, nachdem er Bilder von sexualisierter Gewalt gegen Kinder an drei Frauen weitergeleitet hat. Und schließlich haben wir noch das gerechte Urteil der Woche. Das ist unser Programm.
So sieht es aus.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Ja, dann legen wir doch mal los mit dem historischen Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts.
Ja, also die Kommentatoren haben mit großen Begrifflichkeiten wirklich nicht gegeizt, um diese Entscheidung irgendwie einzuordnen, aber vermutlich auch zu Recht. Es ist, das kann man vielleicht vorneweg sagen, so ein leichtes Missverhältnis zwischen den unmittelbaren rechtlichen Konsequenzen, die dieses Urteil fordert, die nämlich eigentlich überschaubar sind, und der Bedeutung, die ihm gleichwohl beigemessen wird, was aber an dem Weg liegt, den das Bundesverfassungsgericht eingeschlagen hat, um an diesen Konsequenzen dann anzukommen und an den Implikationen, die das alles für die Zukunft und auch für weitere Klagen noch haben wird. Aber das werden wir jetzt mal versuchen, hier so ein bisschen zu entfalten in einer Weise, die hoffentlich Sinn ergibt. Also wir fangen mal mit den einfach zu erklärenden Teilen an. Wer hat überhaupt geklagt? Das waren vier Verfassungsbeschwerden, unter anderem von verschiedenen Teilgruppen, von Fridays for Future, von Umweltverbänden, von deutschen Privatpersonen und auch von einer Reihe von Beschwerdeführern aus Bangladesch und Nepal, die eben gesagt haben, sinngemäß, also unsere jeweiligen Heimatländer, die sind vom Klimawandel ganz besonders gravierend betroffen und die Dinge, die ihr hier in Deutschland erst noch für die Zukunft befürchtet, die sind für uns quasi schon Realität und eure Emissionen tragen ja natürlich auch genauso zur Klimaveränderung bei wie die von allen anderen. Das ist ja ein globales Phänomen. Und dann kann man vielleicht an der Stelle hier auch gleich schon mal sagen, wie das Bundesverfassungsgericht sich zu diesen unterschiedlichen Klägern gestellt hat. Es hat gesagt, naja, die Umweltverbände, die sind nicht beschwerdebefugt, denn sozusagen, es ist ja hier nun mal Grundrechtsschutz, über den wir reden. Und der Verband als solcher, der ist jetzt in seinen Grundrechten durch den Klimawandel vermutlich ziemlich wenig tangiert. Also die Verbände gründen Vereinigungsfreiheit, das wird vermutlich auch noch funktionieren, wenn es irgendwie 5 Grad wärmer ist, ja. Anders als sehr viele andere Dinge. Aber sehr wohl beschwerdebefugt sind eigentlich alle anderen.
Vielleicht ganz kurz nochmal zu den Verbänden selber. Also das muss man deswegen so ganz kurz erklären, weil es ja genug Klagen gibt, die auf von Verbänden vorangetrieben werden. Also namentlich die DUH, also die Deutsche Umwelthilfe, die ja hier im eigentlich fast in ganz Deutschland da die Fahrverbote durchgesetzt hat vor Gericht. Also natürlich immer, wo sich das entsprechende Bild ergeben hat. Jedenfalls haben sie es an vielen Verwaltungsgerichten versucht und waren damit teilweise dann eben auch erfolgreich. Das ist insofern eine andere Situation, als dass hier eben tatsächlich beim Bundesverfassungsgericht mit den Grundrechten noch andere Dinge gefordert sind. Das wollte ich nur kurz einschieben. Aber du hast ja recht, wenn du sagst, alle anderen.
Genau, alle anderen sind zunächst mal klagebefugt. Das ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Einmal für die Menschen in Deutschland ist es insofern vielleicht bemerkenswert, als dass die Regierung argumentiert hat, nein, man bräuchte ja so eine besondere persönliche Betroffenheit. Also es solle ja, das ist ja so ein an vielen Stellen im Recht anzutreffender Gedanke, keine Popularklage geben. Es soll nicht möglich sein, dass einfach jedermann irgendwelche irgendwie empfundenen Missstände vor Gericht trägt, sondern man muss schon in einer ganz besonders intensiven Art und Weise von dem betroffen sein, worüber man sich da eigentlich beklagt. Und die Kläger, die seien ja nicht mehr vom Klimawandel betroffen als alle anderen auch. Naja, dieses Argument hat das Bundesverfassungsgericht eben kurzerhand abgeräumt und gesagt, nein, das reicht uns aus, um es mal etwas vereinfacht wiederzugeben. Und ebenfalls relativ kurz festgestellt hat es die ja eigentlich nicht Selbstverständlichkeit, wie ich denken würde, dass auch die Menschen aus Bangladesch und Nepal klagebefugt sind. Ja, das heißt im Übrigen nicht, dass die sich dann auch materiell auf genau die gleichen Rechtspositionen berufen könnten. Das sind schon einmal zwei verschiedene Fragen. Aber jedenfalls können auch die in der Tat vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Das setzt so ein bisschen die Linie fort, die wir auch in dem BND-Urteil vergangenes Jahr schon beobachten konnten. Da ging es ja auch eben um Überwachung von Ausländern im Ausland durch den deutschen Geheimdienst und deren Grundrechte, die da tangiert sind. Und auch da hat das Bundesverfassungsgericht sich ja sehr aufgeschlossen gezeigt. So, das ist aber ja erstmal nur quasi das Vorgeplänkel. Nun, nächste Frage auch noch aus der Kategorie einfach zu beantworten. Wogegen haben die sich eigentlich gerichtet? Gegen das Klimaschutzgesetz, das ja noch gar nicht so besonders alt ist, sondern seinerseits erst Ende 2019 verabschiedet wurde. Und dieses Klimaschutzgesetz sieht Jahresemissionshöchstmengen vor, also quasi wie viel CO2 verschiedene Sektoren, das ist dann eben aufgeteilt, bis zum Jahr 2030 noch ausstoßen dürfen. Und das Ziel, das die Bundesregierung sich gesetzt hat, lautet ja, dass bis zum Jahr 2030 die Gesamtemissionen von CO2 um 55% niedriger liegen sollen, als sie es noch im Jahr 1990 taten. Das ist quasi eben die Wunschvorstellung. Und dann bis zum Jahr 2050 ist die weitere Wunschvorstellung, sollen wir komplett CO2-neutral sein. Also einfach gar nichts mehr ausstoßen oder nur so wenig, dass wir es vielleicht irgendwie wieder zurückholen können. Dieses Klimaschutzgesetz hielten die Kläger aber eben im Prinzip vermutlich für eine gute Sache, aber in seiner Ausgestaltung für unzulänglich, weil nicht weitreichend genug.
Und das ist ja immer die generelle Klage, ne? Also man kann ja nun wirklich der Bundesregierung und auch der EU als Ganzes nicht vorwerfen, dass die nichts tun würden. Aber die Frage ist ja immer, was wird getan, wie viel wird getan? Und da gibt es ja, wie man jetzt zuletzt auch beim Kohleausstieg gesehen hat, immer wahnsinnigen Streit darüber, wie schnell man aus der Kohle zum Beispiel aussteigt, wie scharf man auch Feinstaubwerte oder Grenzwerte generell festlegt und so weiter und so fort. Und das ist hier eben genau der Knackpunkt.
Ja, das ist genau der Knackpunkt. Die Kläger hatten da verschiedene Dinge, die ihnen nicht gepasst haben. Sie meinten schon, also das Klimaschutzgesetz, das legt quasi wiederum die Vereinbarung aus dem Pariser Klimaabkommen zugrunde, was ja also ein internationales Abkommen ist, in dem sich eine Vielzahl von Staaten darauf verständigt hat, dass sie darauf hinarbeiten wollen, dass die weltweite Erwärmung unter 2 Grad und idealerweise so bei nicht mehr als 1,5 Grad liegen soll. Diese Ziele übernimmt dann eben auch das Klimaschutzgesetz und teilweise haben die Kläger gesagt, das ist schon zu viel. Neuere Forschung deutet darauf hin, dass eben wir vielleicht selbst bei Erreichen dieser Werte schon ganz gravierende, katastrophale Konsequenzen zu befürchten haben. Und im Übrigen aber, selbst wenn man jetzt mal an diesen Werten festhält, sind eben auch die Maßnahmen, die hier vorgesehen sind, nicht ausreichend, um diese Ziele dann tatsächlich zu erreichen. Und aber bevor man in diese Detailkritik am Gesetz einsteigt, muss man sich ja erstmal fragen, worauf können die sich überhaupt stützen? Also da gab es auch verschiedene Ansätze, es sind ja auch 4 verschiedene Verfassungsbeschwerden und in der Entscheidung wird das dann alles ein bisschen zusammengerührt. Ein Ansatz ist, dass man sagt, der Staat hat eine Schutzpflicht hinsichtlich des Eigentums und des Lebens und der Gesundheit seiner Bürger, weil das halt 3 Dinge sind, die mit einiger Wahrscheinlichkeit von Extremwetterlagen und einer katastrophalen klimatischen Entwicklung beeinträchtigt werden dürften. Und diese Schutzpflicht verpflichtet ihn quasi, da eben entgegenzuwirken. Und das sagt das Bundesverfassungsgericht auch, ja, ist so. Aber an dieser Stelle sehen wir kein Problem, denn der hat zwar diese Schutzpflicht, aber sozusagen die ist ja auch nicht absolut. Das heißt ja nicht, dass der Schutz vor etwaigen negativen Auswirkungen des Klimawandels wichtiger wäre als alles andere. Und der Staat macht ja auch Sachen. Ist ja nicht so, dass er nichts täte. Und insofern sozusagen das, was er da macht, ist unter dieser Überschrift für uns in Ordnung, ausreichend. Jedenfalls nicht verfassungswidrig. Ob man es politisch gut findet, ist eine andere Frage. Dann gab es noch von den Klägern so ein paar Versuche, irgendwie neue Grundrechte irgendwie quasi hineinzulesen in die Verfassung, ein Grundrecht auf ein ökologisches Existenzminimum und Ähnliches. Das haben die Richter offen gelassen, sondern was sie sich dann letzten Endes eben ausgedacht haben, und das ist eine der großen dogmatischen Neuerungen in dieser Entscheidung, ist eine, tja, wie soll man das sagen, eine Schutzpflicht, die so ein bisschen im Vorgriff auf das funktioniert, was andernfalls passieren wird, wenn wir nicht jetzt schon handeln. Also das Bundesverfassungsgericht sagt zunächst mal, der Staat ist verpflichtet, gegen den Klimawandel vorzugehen. Auch das ist übrigens ein Novum der Entscheidung, ja, weil es nämlich Artikel 20a Grundgesetz, der da lautet, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere. Da sagt das Bundesverfassungsgericht, also darunter fällt auch die Bekämpfung des Klimawandels. Und diese Staatszielbestimmung ist zwar kein eigenständiges Grundrecht, aber eben auch keineswegs bloße Verfassungslyrik, sondern im Gegenteil sozusagen durchaus eine justiziable Verpflichtung des Staates. Ja, also mit anderen Worten, der Staat muss was machen. Und wenn er jetzt sich bis zum Jahr 2030 zu lasche Ziele setzt und quasi die Kontingente bis dahin so hoch ansetzt, dass wir von dem CO2-Restbudget, was uns zusteht, dann quasi schon alles verbraucht haben werden, dann wird das nach 2030 dazu führen müssen, dass dann ganz dramatische Maßnahmen ergriffen werden und was weiß ich, der komplette Verkehr stillgelegt wird oder weiß der Geier, ja, kann man sich dann ausdenken.
SUVs verboten oder auch große Spritstucker verboten, ne, dass man vielleicht auch Inlandsreisen, wird ja jetzt schon diskutiert, also Inlandsflüge streicht, vielleicht auch, man kann sich ja sonst was vorstellen, ne, auch Flüge ins Ausland sehr stark reduziert, sehr teuer macht, im Steuerrecht auch noch einiges, wahnsinnige Verschärfungen bei Gebäude. Ausstoß, ne, die sind ja auch Treiber der von CO2. Also da könnte man sich ja eine ganze Palette vorstellen. Natürlich nicht zuletzt auch das Tempolimit auf den Autobahnen, über das ja auch schon viel diskutiert wird, was dann das Leben nachhaltig beeindrucken kann oder
genau,
verändern kann.
Genau, ich habe den Eindruck, so den Formulierungen nach, dass den Bundesverfassungsrichtern sogar noch gravierendere Dinge als jetzt beispielsweise ein Tempolimit vorschweben, also jedenfalls.
Aber da waren sie ja vage, ne? Das finde ich ein bisschen schade. Das haben die nicht ausbuchstabiert. Man ahnt, sie fürchten irgendwelche Verteilungskämpfe, aber wie die genau aussehen könnten, sagen sie gar nicht. Ja.
Ja.
Sondern sind da sehr, bleiben
jedenfalls,
da sehr abstrakt.
Jedenfalls sagen sie aber, das ist ja quasi ein Gerechtigkeitsproblem, wenn wir jetzt hier bis 2030 uns nochmal so richtig gönnen und dann danach der Löwenanteil der Reduktionslast eben ab 2030 geschultert werden muss, dann ist das auch gerade mit Blick auf die Generationengerechtigkeit ein Problem, weil es dann eben jüngere Menschen vielleicht empfindlicher trifft als ältere. Und diese in Zukunft zu erwartenden Freiheitseinschränkungen, die praktisch alle Grundrechte, mehr oder weniger alle Grundrechte betreffen könnten, die entfalten eben eine eingriffsähnliche Vorwirkung und dann Zitat als intertemporale Freiheitssicherung, ja, das sind immer kreative Wortschöpfungen nicht verlegen, schützen die Grundrechte die Beschwerdeführenden hier vor einer umfassenden Freiheitsgefährdung durch einseitige Verlagerung der durch Artikel 20a aufgegebenen Treibhausgasminderungslast in die Zukunft. Danach darf nicht einer Generation zugestanden werden, unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des CO2-Budgets zu verbrauchen, wenn damit zugleich den nachfolgenden Generationen eine radikale Reduktionslast überlassen und deren Leben umfassenden Freiheitseinbußen ausgesetzt würde. So, das ist quasi deren Ansatz, wie sie da überhaupt rankommen.
Ja, intertemporale Freiheitssicherung. Ne, das ist schon auch ein Knallerwort,
das ist,
dass man sich mal merken kann und in den aktiven Wortschatz aufnehmen kann.
Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, wie oft man das wirklich im aktiven Wortschatz, außer wenn man über diese Entscheidung redet,
Nee, man könnte sich ja auch intertemporale Freiheitssicherung auch für viele andere Aspekte vorstellen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass da meine Kinder da auch mal mit
das
hantieren.
Stimmt natürlich.
Dann demnächst in anderen Zusammenhang.
Natürlich. Naja, und jetzt, also man kann sagen, quasi die zwei großen Neuerungen, zum einen eben der sehr hohe Stellenwert, der dem Artikel 20a beigemessen wird. Da sagt das Bundesverfassungsgericht ergänzend auch noch, Deutschland kann sich auch nicht darauf berufen, dass dass selbst eine Reduktion des hiesigen CO2-Ausstoßes auf null für das Weltklima insgesamt natürlich trotzdem nur relativ wenig brächte, weil es halt 1000 andere Länder gibt, die ebenfalls emittieren und oftmals mehr emittieren als wir, sondern der Pflicht aus Artikel 20a, die habe eben auch eine internationale Komponente, die darauf zielt, mit anderen Ländern zusammenzuwirken, um den Klimawandel irgendwie zu bekämpfen oder jedenfalls in handhabbaren Grenzen zu halten. Und dazu gehört dann wiederum natürlich auch, dass man selber mit gutem Beispiel vorangeht und nicht die Verpflichtungen, die man da übernommen hat, ignoriert und somit quasi dann eben entsprechende Anreize für andere Staaten setzt, das auch zu tun. Also das ist eben die eine Neuerung, so dieser hohe Stellenwert des Artikels 20a, und die andere ist einfach diese Idee der eingriffsähnlichen Vorwirkung, glaube ich. Das sind so zumindest die zwei zentralen.
Ja, und jetzt zunächst einfach mal auch die Feststellung, die ja wirklich weit reichen kann, ne, dass Klimaschutz justiziabel ist, also einklagbar. Ja. Das heißt, man kann zu Gericht gehen, nicht nur das Bundesverfassungsgericht, sondern das dürfte dann auch in anderen Konstellationen gelten und kann sich darauf berufen. Erstens, dass man durchaus selber betroffen sein kann, denn daran ist es ja häufig auch gescheitert, ne, dass so ein direkter Konnex zwischen den Auswirkungen des Klimawandels, zwischen den, die ja jetzt also unbestritten sind, aber dann den Konnex zu treffen, direkt zur konkreten Person, zu dem konkreten Landwirt, zur konkreten, zum Teenager, der vielleicht in 20, 30 Jahren die Suppe auslöffeln muss. Also das ist schon neu und ziemlich bahnbrechend. Also ich muss sagen, ich war baff,
ja,
baff erstaunt.
Ja, durchaus.
Am Donnerstag.
Und also so ein paar Fragen, die ich mir stelle oder Dinge, die ich nicht ohne weiteres einleuchtend finde. Also zum einen sagt das Bundesverfassungsgericht, okay, aus Artikel 20a folgt halt die Pflicht, irgendwie den Klimawandel zu bekämpfen. Aber dann ist ja die nächste Frage, was muss Deutschland denn eigentlich konkret tun? Wie kann man das irgendwie in handhabbare Kategorien fassen, sodass man dann anschließend wiederum sagen könnte, ob es jetzt genug getan hat oder zu wenig oder sogar noch mehr, als es gemusst hätte, ja. Und da sagt es halt, naja, gut, Deutschland ist ja dem Pariser Klimaabkommen beigetreten und hat dessen Ziele auch dem Klimaschutzgesetz zugrunde gelegt. Deshalb nehmen wir erstmal dieses maximal 2-Grad-Ziel als Maßstab. Und im Übrigen, was das dann wiederum an CO2-Restbudget bedeutet, naja, da gibt es Rechnungen des Weltklimarats zum global verbleibenden Emissionsbudget und dann wiederum gibt es die Einschätzung des Sachverständigenrats für Umweltfragen, der dann also empfiehlt, dieses global verbleibende Budget einfach auf die Länder pro Kopf umzurechnen, auf die Nationen der Welt. Das ist ja auch, sage ich mal, zumindest nicht zwingend, ja, man könnte ja auch sagen, es ist nun mal einfach so, dass Industriestaaten halt mehr emittieren als andere. Und sozusagen diese Dinge, diese verschiedenen, ja durchaus wichtigen Weichenstellungen, die übernimmt das Bundesverfassungsgericht zwar nicht als total harte Grenzen im Sinne von, ja, deren Wort ist Gesetz und steht im Verfassungsrang, aber es orientiert sich schon daran, weil es halt sagt, naja, der irgendwie sozusagen, das hat der Gesetzgeber halt selber so konkretisiert, indem er diesen Abkommen beigetreten ist. Kann man so machen, denke ich mal. Ist aber, glaube ich, auch nicht ganz zwingend. Ja, also Kontrollüberlegung, was wäre, wenn im Pariser Klimaabkommen totaler Quatsch drin stünde? So, ja, wir begrenzen die Erwärmung auf 20 Grad. Wäre das dann immer noch der Maßstab der verfassungsrechtlichen Prüfung? Wahrscheinlich nein. So, das ist eine Sache, die ich ein bisschen komisch finde. Die andere ist natürlich, was sich jetzt eigentlich konkret ändern muss, ja. Denn tatsächlich, also der unmittelbare Auftrag an die Politik ist nur, dass sie im Klimaschutzgesetz früher und regelmäßiger und weitreichender auch über das Jahr 2030 hinaus Reduktionsziele definieren und eben sagen muss, wie sie sich sozusagen den Weg dahin vorstellt. Sie muss nicht, zumindest nicht ausdrücklich, vielleicht wird sie es dann aber trotzdem tun, sie muss nicht die von dato heute 2021 bis 2030 geltenden Ziele irgendwie nachschärfen, ja, sodass wir quasi von unserem Kontingent bis dahin weniger verbrauchen und deshalb nach hinten raus mehr Luft haben, sondern sie muss einfach nur klarer benennen, wie es nach 2030 denn weitergehen soll. Deshalb.
Wobei man das, den Beschluss natürlich auch anders lesen kann, ne? Also es gibt, also natürlich die Klägeranwälte, die Beschwerdeführer als solche sagen schon auch, also so lesen sie es und ich kann verstehen, was sie meinen, dass schon auch denklogisch eigentlich früher angefangen werden muss, weil quasi das Budget als solches dann ja bereits 2030 aufgebraucht ist. Ich habe das jetzt nicht überprüft, aber das ist jedenfalls eine Rechnung, die zugrunde gelegt haben. Das heißt, eigentlich gibt es schon ab 2031 gar keinen Spielraum mehr, der verteilt werden kann und deswegen muss denklogisch schon früher angefangen werden. Es geht so ein bisschen anscheinend jetzt tatsächlich politisch auch in diese Richtung. Wir haben ja gesehen, dass SPD und selbst die Union ja auch gesagt hat, da gucken wir uns, gehen wir auch noch vorher schon mal ran und gucken uns an, ob wir nicht noch strengere Ziele formulieren können.
Ja, ich denke auch, dass es darauf hinauslaufen wird. Und also unmittelbar im Tenor steht halt nur das, was ich gerade gesagt habe als Pflicht. Ja. Aber wenn man sich die Urteilsgründe durchliest, dann klingt es eigentlich so, als vielleicht war der Gedanke so ein bisschen, na, setzt euch mal hin und schreibt mal auf, wie ihr euch das ab 2031 vorstellt, und dann werdet ihr hoffentlich selber feststellen, dass das aber nicht funktionieren kann, wenn ihr bis dahin so weitermacht wie bisher, und dann werdet ihr schon selber irgendwie, also vielleicht so in der Art, ja. Genau, das ist jedenfalls ein Aspekt so zu den Auswirkungen. Die andere große Frage, die man sich natürlich stellt, ist dieser Gedanke der eingriffsähnlichen Vorwirkung, ja, dass wir heute auf Kosten von morgen irgendwie wirtschaften oder Politik betreiben oder leben. Diesen Gedanken, den kann man ja durchaus auch auf ganz andere Politikfelder übertragen, zum Beispiel die Rentenpolitik oder so.
Zum Beispiel.
Also könnte man ja sagen, es ist absehbar, dass das mit der Rente irgendwie für die junge Generation jetzt ein ziemliches Trauerspiel wird und müsste da, und wohingegen dann vielleicht die Leute, die heute in Rente gehen, noch vergleichsweise zumindest eben besser dastehen, jetzt auch nicht unbedingt überragend gut, aber eben besser. Müsste das dann nicht auch vielleicht dazu führen, dass man sagt, ja, dann müssen wir jetzt eben das Renteneintrittsalter anheben, um diese intertemporale Freiheit zu sichern? Nicht unbedingt. Es sind natürlich unterschiedliche Sachen. Im einen Fall geht es halt nur in Anführungsstrichen um ein bisschen Geld und im anderen Fall irgendwie um den ganzen Planeten und alle Grundrechte, die irgendwie dann potenziell tangiert sind. Also alle. Aber ich meine ja nur, also wenn man schon diese schöne neue Figur geschaffen hat, dann kann man ja auch mal drüber nachdenken, ob die nicht auch noch anderswo irgendwie passen könnte.
Siehst du, ich sag dir, es lohnt sich, dieses Wort in den aktiven Wortschatz
ja, aufzunehmen. Ja, stimmt, so gesehen hast du natürlich vollkommen recht. Ja.
Übrigens auch ein schöner Hinweis von unserem Brüsseler Korrespondenten, der natürlich die Klimadebatte auf europäischer Ebene auch verfolgt. Der hat sich so ein bisschen auf die Schenkel geklopft und meinte so, denn das ist schon wieder typisch, wie in Deutschland die Diskussion geführt wird. Ne? Gerade hat Brüssel, also der letzte Klimagipfel ist ja noch nicht lange her, da wurden auch die Ziele schon für 2030 quasi verschärft, ne? Und das verpufft hier so und man ist wieder auf einer sehr, sehr deutschen Ebene und überlegt sehr genau, wie man es hier machen kann. Dabei ist es natürlich auch sinnvoll, das würde ich schon auch so sehen, dass man das europäisch angeht, ne? Und zum Beispiel auch an europäischen Emissionshandel mal verankert und so weiter und so fort. Also da gibt es ja auch einige Möglichkeiten, die man tatsächlich als EU auch noch in Angriff nehmen kann. Das nur so als kleiner Einwurf.
Auch Brüssel. Noch ein Gedanke zu der Argumentation im Urteil, also so diese Denkfigur zu sagen, wenn die Politik jetzt so weitermacht wie bisher, dann wird sie 2031 fortfolgende gezwungen sein, super gravierende Grundrechtseingriffe durchzuführen, um noch irgendwie die Klimaziele zu erreichen. Und das wäre ja ganz schlimm. Aber das realistischere Szenario, wenn wir ehrlich sind, wäre natürlich, dass die Politik 2031 fortfolgende nicht diese super gravierenden Grundrechtseingriffe macht, sondern vielleicht ein bisschen und wieder ein bisschen und wieder ein bisschen, und dass sie halt die Klimaziele verfehlt und dann irgendwann erreicht, aber eben später, und so man sich da halt so durchwurschtelt.
Ja, aber da wollte das Bundesverfassungsgericht vorbauen, ne? Das ist schon ziemlich eindeutig, dass sie hier klarstellen wollten, pass mal auf, das Ding ist jetzt hier einklagbar, wir setzen hier neue Standards und ihr müsst euch müsst im Hinterkopf behalten, dass jetzt immer die Gerichte auch als Revisionsinstanz da eine Rolle spielen. Das war schon
gemeint. So muss man es wohl interpretieren. Ich finde halt so ein bisschen dieses, weil ihr in Zukunft bestimmt so handeln werdet, wie wir finden, dass ihr dann handeln müsstet, müsst ihr auch heute schon so handeln, wie wir finden, dass ihr das tun müsst, damit es dann in Zukunft wieder. Also so, es arbeitet schon mit eine Menge von Annahmen, die natürlich irgendwie einen latenten Übergriff in den Zuständigkeitsbereich der Politik darstellen. Ich will gar nicht sagen, dass ich es schlecht finde, im Ergebnis wohl schon gar nicht.
Naja, vielleicht doch. Also ein paar Kritikpunkte hast du jetzt ja schon
genannt. Ja, ein paar Kritikpunkte, aber beim Urteil, was irgendwie so viel Rechtsfortbildung betreibt und dogmatische Neuerfindungen und so, da fallen einem, glaube ich, immer ein paar Kritikpunkte ein, aber es soll gar nicht heißen, dass ich es jetzt im Ergebnis so als Katastrophe irgendwie empfände. Nö, da bin ich, da ist, glaube ich, auch meine Meinungsbildung noch nicht komplett abgeschlossen. Und das Einzige, was mich wirklich aufgeregt hat, war in dem Moment, als die PM kam und ich dachte, boah Leute, es kann echt nicht euer Ernst sein. Es liegen gerade über 100 Verfassungsbeschwerden betreffend die schwersten Grundrechtseingriffe aller Zeiten bei euch, die gerade hier im Hier und Jetzt gerade gelten. Und ihr veröffentlicht jetzt eine Entscheidung zu drohenden Grundrechtseingriffen 2031 fortfolgende. Also wie viel unglücklicher kann Kommunikation ausfallen? Ich meine, ist schon klar, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat und auch nicht zu Lasten des anderen geht. Und diese Entscheidung ja sowieso schon vor Wochen fertig war und so weiter, weiß ich alles. Aber kommunikativ fand ich es trotzdem in der Situation einfach ungeschickt, um das Minister zu sagen.
Naja, irgendwann muss es ja mal raus und man kann jetzt den Klimaschutz auch nicht anhalten für die Pandemie. Ganz im Gegenteil, das ist ja auch immer das, was diskutiert wurde. Also ich bin ehrlich gesagt überhaupt nicht drüber gestolpert, sondern dachte eben auch so, na klar, also irgendwann muss man so, wenn man diesen Stein ins Rollen bringen will, dann sollte man es bald tun, ne? Dann sollte man es so schnell wie möglich tun und das, ich meine, im Grunde genommen, das ist ja wirklich auch ein sehr ausführliches, ein sehr ausführlicher Beschluss. Ja, ich fand ja auch irre, dass die wirklich über Dutzende Seiten sich genommen haben, um auch die Wissenschaft nachvollziehen und darzulegen. Ja, also es geht extrem ins Detail, was diese Budgetrechnung angeht, was den Verbrauch angeht, was die Auswirkungen angeht, auch wissenschaftliche Studien rauf und runter. Das ist schon eine neue Qualität gewesen und auch ganz klar also Zeichen, finde ich, des Bewusstseins der Karlsruher Richter, die damit ein Exempel statuieren wollen und das sozusagen ein für alle Mal in also einer gewissen Verbindlichkeit zuführen wollten. Ich finde, das spricht so aus diesem ganzen Beschluss heraus, dass denn das war ja immer das, was Klimaschutz schwierig gemacht hat in den vergangenen Jahren, dass natürlich viel mit Annahmen hantiert wurde, ist ja auch nachvollziehbar. Ja, aber das lief natürlich auch viel Angriffsfläche, sondern und auch viel Raum für Müßiggang, ja, und für politischen Streit, der dann im Nirwana endete. Und dem wollten die Karlsruher Richter übrigens einstimmig etwas entgegensetzen. Der erste Senat war sich da auf sehr überraschende Art und Weise sehr einig. Und da wollten sie offensichtlich den Exempel statuieren.
Auch für Deutschland und nicht nur für Deutschland. Sie haben die Pressemitteilung dazu ja gleichzeitig auch noch auf Englisch und Französisch verschickt, was nicht der Normalfall ist, aber natürlich im Bewusstsein. Und es ist ja auch einfach so, vor dieser Entscheidung kann ich mich erinnern, dass wenn es um Klimaklagen ging, es dann zum Beispiel immer diese Entscheidung des höchsten niederländischen Gerichts von vor ein, zwei Jahren zitiert wurde, was da auch sich vorgewagt hat. Und natürlich ist es einfach sozusagen auch jenseits eigentlich wirklich des unmittelbaren Entscheidungsinhalts einfach sozusagen ein Faktor, wenn das Bundesverfassungsgericht so einen Beschluss raushaut, der dann auch wieder in anderen Rechtskulturen rezipiert wird und vielleicht auch da wieder Impulse setzt und Dinge ins Rollen bringt und so.
Vielleicht können wir, wo du jetzt schon die Niederlande erwähnst, das noch einmal kurz zusammenkehren, was da sich in den vergangenen Jahren getan hat oder auch nicht getan hat mit den Klimaklagen, denn das ist ja, kann man sagen, ja auch ein weltweiter Trend in den vergangenen Jahren gewesen. Also auch in Vereinigten Staaten gab es Klimaklagen, auch in vor dem EuGH in Luxemburg wurden Dinge anhängig gemacht. Und das war so ein bisschen der verzweifelte Versuch, auch mit Klimaaktivisten da auf diesem Wege auch die Diskussion anzustoßen und das Ganze verbindlicher zu machen. Das war eben teilweise erfolgreich, aber teilweise auch sehr unerfolgreich, muss man sagen, also sehr frustrierend für viele Klimaschützer. Also in den Niederlanden war es der einzige Fall, der wirklich sehr, also bis hoch zum obersten Gericht in Den Haag sehr erfolgreich war, die auch sehr konkrete Maßnahmen eingefordert haben von der Regierung, denn die haben die Regierung zu klimaschützenden Maßnahmen verpflichtet, auch zu einer schnelleren Reduktion, als es damals vorgesehen hat. Das ist eben ein Urteil gewesen, das 2019 ergangen ist. Da könnte man ja übrigens auch mal fragen, habe ich noch nicht getan, aber das könnte man ja sich in der Tat mal genauer angucken, wie die Regierung eigentlich da damit umgegangen ist und wie sehr sie sich hat treiben lassen von den Gerichten. Aber gerade im März zum Beispiel hat der EuGH eine andere Klage eben abschlägig beschieden. Ne? Da ging es auch darum, dass sich die EU strenge Klimaziele geben muss. Also das hatten eben 10 Familien aus Deutschland, Kenia und den Fidschi-Inseln gefordert. Aber die Richter haben die Klage endgültig zurückgewiesen und auch da war eben immer das Problem, dass man nicht genau die Verbindung herstellen konnte, jedenfalls auch hier in den Augen des EuGH, wie der Klimawandel sich auf die quasi das Leben der konkreten Kläger auswirkt. Das war bisher immer die Problematik und die hat jetzt zumindest in Deutschland das Bundesverfassungsgericht abgeräumt. Und ich habe vergangene Woche übrigens auch noch mit Remo Klinger gesprochen. Das ist einer der Anwälte gewesen, der die Verfassungsbeschwerden vor das Bundesverfassungsgericht gebracht hat. Und der ist ja auch, das ist ein Anwalt, ich glaube, den hatten wir hier auch schon mal in unserem Podcast, ne? Denn er war sehr aktiv auch für die Deutsche Umwelthilfe, hat da die Fahrverbote bis vor das Bundesverwaltungsgericht gebracht. Und der hat im Namen der DUH ja auch im vergangenen Jahr schon Klage eingelegt vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, um jetzt sozusagen quasi das Ganze dann auch umzusetzen. Also die sind da auch schon gedanklich einen Schritt weiter. Also die greifen konkret die Maßnahmen an, die jetzt in den verschiedenen Sektoren wie Verkehr, wie Landwirtschaft, wie Gebäude dazu führen sollen, dass die Treibhausgase reduziert werden. Die sagen, da muss noch mehr geschehen und das versuchen die jetzt eben auf Basis dieser Bundesverfassungsgerichtsentscheidung auch vor dem OVG voranzutreiben. Also ich glaube, am Montag hat schon Remo Klinger den ersten Schriftsatz wieder eingereicht. Also es geht auch auf dieser Ebene weiter. Man sehen, wie das, wo da, ich meine, da wird sicherlich auch irgendwann mal ein Stoppschild sein oder vielleicht wird sich die Politik da auch nicht das Heft des Handelns aus der Hand nehmen lassen. Ne? Das ist schon, das darf man auch nicht vergessen, natürlich vordringlich eine politische Entscheidung und die umgesetzt werden muss. Also es bringt ja nichts, wenn hier regelmäßig Gerichte nur entscheiden und das Ganze dann ins Leere läuft sozusagen. Ne? Also das ist schon, muss schon politisch vor allem passieren. So, hätten wir denn damit zu diesem Thema?
Ich glaube, damit haben wir die wesentlichen Dinge gesagt, genau. Und können dann zu unserem Corona-Update kommen, nicht wahr?
Ja, da können wir dann zufrieden feststellen, dass unsere Forderungen erhört wurden, also ob es nur
teilweise
an uns lag. Ja, das stimmt. Man muss ja jetzt auch in aller Bescheidenheit einräumen, dass das höchstwahrscheinlich nun nicht an unserem stetigen Mahnen im Podcast gelegen hat. Aber die Stimmen wurden doch schon lauter und es gab viele Menschen, die sich jetzt dafür eingesetzt haben, dass es in diese Richtung weitergeht. Wir reden hier von den Erleichterungen, von den Lockerungen für Geimpfte. Und in diesem Schlepptau sind auch immer Genesene dabei und Getestete. Ja. Und da hatten wir ja in der vergangenen Woche der Stand, dass das Bund-Länder-Treffen, also zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ziemlich ergebnislos vertagt wurde in dieser Hinsicht. Man hatte zwar die Absicht bekundet, da was zu tun, aber hatte das erstmal auf die lange Bank geschoben. Aber jetzt geht es dann doch ganz erstaunlich schnell. Das Bundesjustizministerium unter Ministerin Christine Lambrecht machte auch ziemlich Druck. Die haben schon den Leitfaden erarbeitet für dieses Bund-Länder-Treffen und jetzt auch gleich vorgelegt mit einer Verordnung, die gestern vom Bundeskabinett auch verabschiedet wurde und tatsächlich, ich glaube, morgen im Bundestag soll, also am Donnerstag in den Bundestag soll und am Freitag auch von dem Bundesrat abgesegnet werden soll. Und dann könnte die ganze Sache schon am Samstag in Kraft treten. Was ist gemeint? Also es geht um Erleichterungen, die im Wesentlichen die Ausgangssperren betreffen. Also die können dann keine Wirkung mehr entfalten für Geimpfte, Genesene und Getestete. Ebenso die Kontaktbeschränkungen.
Ich muss ganz kurz einhaken. Ich glaube, das mit den Ausgangsbeschränkungen oder Ausgangssperren gilt nur für Geimpfte und Genesene, aber nicht für negativ Getestete.
Ach, du hast recht. Du hast recht. Ja, ja. Das, genau. Ähnliches übrigens auch mit, was ich jetzt zu den Kontaktbeschränkungen sagen wollte. Das gilt natürlich nicht für die Getesteten, ist ganz klar, ne? Bei den Kontaktbeschränkungen ist es so, dass Geimpfte nicht als Person zählen in dieser Rechnung, ne, wie viele sich treffen dürfen. Da gibt es ja Obergrenzen, über die wir schon viel gesprochen haben. Die werden dann so behandelt, als wären die gar nicht da, ja. Also die können quasi mit dazukommen. Wenn es heißt, ein Haushalt und eine weitere Person kann dazukommen, dann sind dann auch noch 20 geimpfte Personen möglich, ja. Genauso, das Gleiche gilt eben für Treffen, die nur zwischen Geimpften stattfinden. Da gibt es keine Obergrenze mehr. Da gibt es so viel, also da können sich so viele treffen, wie wollen, ne? So ist der Stand, was die Kontaktbeschränkungen angeht. Und dann haben wir natürlich auch das, was jetzt schon in der vergangenen Woche in Aussicht gestellt wurde, nämlich die Gleichstellung von Geimpften mit getesteten Personen. Ich meine, aber das ist ja nun wirklich eine Selbstverständlichkeit, dass man als geimpfte Person nicht auch noch so einen lächerlichen Test machen muss, der sowieso weniger aussagekräftig ist als so eine Impfung. Interessant dürfte das eben auch übrigens sein für Schüler im Präsenzunterricht, ne? Weil das natürlich auch für Genesene gibt. Also Schüler können ja noch nicht geimpft werden, obwohl ab 16 ja dann schon. Also das ist für die höheren Klassen natürlich schon auch interessant. Aber vor allen Dingen genesene Schüler, und davon dürfte es ja auch einige geben, müssen sich eben nicht mehr testen lassen für den Präsenzunterricht. Das ist ja jetzt auch mal
das Vorgabe. War ja bisher, glaube ich, bei einer Inzidenz zwischen 100 und 165 vorgesehen, ja, oder genau. Ist es auch immer noch. Desgleichen auch für Lehrer, die könnten ja auch sogar geimpft sein, meine ich natürlich. Das Ganze wird im Wesentlichen mit ein paar Unterausnahmen, die jetzt aber zu sehr ins Detail führen würden, auch auf die Regelungen der Länder übertragen, also im Sinne von, wenn die da eigene Beschränkungen haben, dann muss da oftmals zumindest, also auch diese Differenzierung, die wir hier gerade skizziert haben, stattfinden. Und wichtiger allerdings ist wahrscheinlich noch ein anderer Passus, der da sagt, die Landesregierungen dürfen außerdem auch weitergehende Lockerungen einführen, wenn ihre Inzidenz unter 100 liegt. Das sieht man ja jetzt, pardon. Das sieht man ja jetzt beispielsweise auch schon in Bayern, wo über Öffnung von Hotels und ähnlichen Dingen nachgedacht wird. Aber das wiederum ist dann eine Sache, die eigentlich gar nicht wirklich an den Impfstatus gekoppelt wird, sondern generell damit zusammenhängt, dass bei einer Inzidenz unterhalb von 100 halt vieles wieder bei den Ländern liegt und so oder auch so gestaltet werden kann. Was es aber eben leider umgekehrt weiterhin nicht gibt, ist eine Öffnung von Gastronomie, Museen oder was auch immer sonst für Geimpfte, / Genesene. Ja, also die sind jetzt im Prinzip den negativ Getesteten gleichgestellt und noch mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die Ausgangssperre nicht gilt, die Testpflicht in der Schule nicht gilt und sie sich außerdem auch in größeren Gruppen treffen dürfen. Das ist ja schon mal schön. Aber sozusagen das Verbot, beispielsweise ein Restaurant momentan mit Kundenverkehr zu betreiben, das richtet sich ja auch gar nicht primär an die Gäste, sondern an den Gastronomen. Und das bleibt erstmal weiterhin bestehen und wird auch nicht irgendwie dahingehend aufgeweicht, dass man sagt, doch, man darf wieder öffnen, aber dann halt nur für Geimpfte oder so. Da ist mir immer noch nicht klar, warum nicht auch dieses geschehen sollte. Ich meine, wirtschaftlich mag es sein, dass das in vielen Fällen vielleicht keinen Sinn machen würde, weil es einfach zu wenige Kunden noch gäbe. Ja, so unendlich viele sind ja nicht geimpft und genesen. Aber das wiederum, ehrlich gesagt, kann man dann ja jedem.
Warte mal, es sind 10 Millionen, ne, wenn du das mal addierst. Das ist nicht
ja,
wenig.
Also es zählen, achso, die,
ja,
die Genesen.
Vollständig geimpft plus genesen sind ja, 10 Millionen. Ja. Ich verstehe immer nicht, warum immer wieder gesagt wird, das sind so wenige. Das sind, also ich glaube, allein hier in Berlin sind, reden wir von mindestens 300.000, die vollständig geimpft sind plus die Genesenen. Also da kommst du schon, kriegst du schon ein paar Biergärten voll.
Ja, ein Gericht, das jetzt in der vergangenen Woche schon klare Worte gefunden hat, ist allerdings das OVG Greifswald. Da ging es auch mal eben genau um die Problematik der ungerechtfertigten Gleichbehandlung von Ungeimpften und Geimpften. Der andere Fall mit dem betreuten Wohnheim, der ist ja letzten Endes in einem Vergleich geendet. Hier hingegen gab es jetzt eine Entscheidung. Und zwar hatte da jemand geklagt, der also seinen Hauptwohnsitz nicht in Mecklenburg-Vorpommern hat, aber seinen Nebenwohnsitz schon. Und die Mecklenburg-Vorpommernsche Corona-Verordnung sieht vor, dass man nur unter ziemlich eingeschränkten Gründen überhaupt in das Land einreisen darf. Also wenn man da seinen Hauptwohnsitz hat, darf man es natürlich, dann lebt man ja dort, wenn man bestimmte berufliche Gründe hat und so, aber eben nicht, wenn man da seine Zweitwohnung hat zum Beispiel. Und der Kläger sagte aber, ja, ich bin aber vollständig geimpft, also zumindest mir gegenüber macht das jetzt echt mal irgendwie keinen großen Sinn mehr. Und das OVG hat sich dem angeschlossen und hat gesagt, die Gleichbehandlung von Ungeimpften und Geimpften ist willkürlich und verfassungswidrig und muss geändert werden. Ein bisschen bitterer Beigeschmack für den Kläger ist, dass sie ihm trotzdem dann seinen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung abgelehnt haben. Einfach weil sie meinten, naja, wenn wir die Regelung jetzt so, wie sie ist, komplett aufheben, dann dürften halt alle einreisen, sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte. Und das wiederum kann ja auch nicht gewollt sein oder ist zumindest vermutlich nicht gewollt. Und sie sahen sich offensichtlich mit dem Instrumentarium des Verwaltungsrechts nicht in der Lage, das, die bestehende Regelung durch eine eigene neue zu ersetzen, die da lautet, Einreiseverbot gilt weiter, aber nicht für Geimpfte und Genesene. Aber das hat das Land dann daraufhin jetzt nachgeholt. Also Zweitwohnungsbesitzer und Tagesausflügler, sofern sie geimpft oder genesen sind, dürfen wieder rein. Aber Hotels und sozusagen der ganze eigentliche touristische Sektor bleibt weiterhin zu, außer wiederum natürlich für Geschäftsreisen. Genau, dieses Urteil wollten wir hier mal nachtragen. Und dann noch so eine andere, etwas schräge Geschichte. Wir haben hier ja mehrfach über den Amtsrichter aus Weimar geredet mit seinem merkwürdigen Maskenurteil, wonach das eine Kindeswohlgefährdung sei und dass gegen diesen Richter nun inzwischen ein Ermittlungsverfahren läuft. Sozusagen, ja, das haben wir ja alles schon eingeordnet. Jetzt wollte ich aber doch mal darauf hinweisen, dass es auch vielleicht Reaktionen gibt, die dann jetzt so ein bisschen ins gegenteilige Extrem ausschlagen könnten. Also namentlich vom Amtsgericht Leipzig, da hat eine Mutter am 15. April beantragt, dass die Maskenpflicht an der Schule ihres Kindes ausgesetzt wird. Natürlich unter Bezugnahme auf diesen Beschluss aus Weimar, wo das ja in der Tat, oder Urteil aus Weimar, wo das ja in der Tat so angeordnet worden war. Das wurde natürlich abgelehnt aus verschiedenen Erwägungen heraus. Soweit, so unproblematisch, dagegen wäre ja nichts einzuwenden. Wir haben hier ja auch immer gesagt, dass das eine überhaupt nicht überzeugende Argumentation ist vom Amtsgericht Weimar. Aber, und jetzt kommen wir eben zu dem Punkt, der mich dann doch auch ein bisschen die Stirn runzeln lässt, ja. Zunächst in einem Hinweisbeschluss hat das Gericht den Gegenstandswert des Verfahrens vorläufig mal auf 1,4 Millionen Euro festgelegt. Weil es nämlich meinte, na ja, die Frau will das hier ja für die ganze Schule, da sind 350 Schulkinder und es ist dann Standard, also 4.000 Euro sind im 45 Absatz 1 Nummer 1 Familiengerichtskostengesetz, stehen da eben als fixe Zahl, 350 mal 4.000 sind 1,4 Millionen. Das war allerdings der Weisheit letzter Schluss auf jeden Fall nicht, denn der 45 Absatz 1 Nummer 1 Familienverfahren Gerichtskostengesetz ist gar nicht einschlägig, das fiel dem Richter dann auch auf. Und daraufhin hat er es dann in einem Beschluss quasi seine tatsächliche Kostenfestsetzung auf den 42 Absatz 2 gestürzt, ja, und dieser wiederum sieht vor, dass der Streitwert, Zitat, unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere des Umfangs und der Bedeutung der Sache und der Vermögens- und Einkommensverhältnisse der Beteiligten nach billigem Ermessen zu bestimmen ist, aber 500.000 Euro nicht überschreiten darf. Was als Obergrenze, als sozusagen absolute Obergrenze, was setzt der Richter fest? 500.000 Euro. Und zwar einen Tag später, mutmaßlich, das weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls finden sich dazu keine Ausführungen in dem Beschluss, ohne jetzt die, ehrlich gesagt, Einkommens- und Vermögensverhältnisse überhaupt groß eruiert haben zu können. Und dann noch dazu schreibt er auch schon in dem Hinweisbeschluss mit rein, dass also in dem noch anstehenden Hauptsacheverfahren der eigentliche Verfahrensgegenstand nicht die Frage sein wird, ob denn nun die Maskenpflicht an der Schule aufzuheben sei oder nicht, denn da sei seine Meinung schon recht geklärt, dass das einfach schon überhaupt der falsche Rechtsweg und so weiter wäre, sondern vielmehr im Gegenteil eine Überprüfung der Erziehungseignung der Mutter für ihr Kind, weil sie also überhaupt sozusagen diesen Versuch unternommen hat. Ja, und da muss ich sagen, Leute, es kann, also das abzulehnen, wie gesagt, okay, völlig in Ordnung, keine Einwände, aber
also ganz im Gegenteil ist geboten, ne? Also das ist ja natürlich, genau, Quatsch gewesen. War ein Versuch, aber der ist jetzt krachend gescheitert, schon auch von mehreren Gerichten so. Aber
ja. Aber halt Kosten festzusetzen, offenbar allem Anschein nach, also ich sag mal, wenn es irgendwelche guten Gründe für diese Kostenfestsetzung geben sollte, dann sind sie auf jeden Fall im Beschluss nicht zu lesen. Und ich bin skeptisch, dass man die überhaupt auch in der Kürze der Zeit hätte eruieren können. Es riecht natürlich gewaltig nach sozusagen der, zeige ich es jetzt mal, ja. Und auch, also klar ist das bescheuert von der Mutter, überhaupt so einen Antrag zu stellen und so, aber jetzt gleich Eignung zur Ausübung des Sorgerechts in Frage zu stellen oder ein Verfahren zur Überprüfung desselben einzuleiten. Also das scheint mir auch ein bisschen weit zu gehen. Also Leute haben bescheuerte Vorstellungen über Gesundheitsfragen. So sollen wir jetzt auch jeder Mutter, die irgendwie zum Homöopathen geht, vielleicht gleich nochmal vorsorglich ihr Sorgerecht entziehen. Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist einfach sozusagen, jedenfalls, das finde ich halt so, dann da schlägt das Pendel in die Gegenrichtung aus.
Und macht die Sache ehrlich gesagt auch nicht besser, ne? Also ich finde, ja, dass da gefällt mir die Strategie von anderen Richtern besser, die einfach dann gar keine Kosten ansetzen, sondern einfach nur das schnell ablehnen und sagen, also hier kommt ihr wirklich keinen Schritt weiter. Aber auch nicht noch Öl ins Feuer gießen wollen, ne? Denn das wird dadurch erst ohnehin getan. Ne? Wenn du sowieso schon der Meinung bist, du fühlst dich verraten von deutschem Staat und wir haben ja ein Unrechtsregime, dann hilft so eine Kostennote von 500.000 natürlich auch überhaupt nicht weiter. Und ehrlich gesagt,
also ich muss dazu sagen, ne, für die 500.000 sind der Gegenstandswert, den er angesetzt hat, und genau, die Gerichtskosten errechnen sich dann aus dem Gegenstandswert, aber ist also sozusagen, die Frau hätte nicht 500.000 Euro zahlen müssen, aber eben ziemlich hohe Gerichtskosten basierend auf einem Gegenstandswert von 500.000 Euro, so.
Genau, nee, das ist ein wichtiger Hinweis, aber jedenfalls ist das, finde ich, auch zu viel des Gutgemeinten, ne, also dadurch kriegt man die Frau wahrscheinlich auch nicht überzeugt. Wäre vielleicht sinnvoller, sie dann nochmal in ein Gespräch zu verwickeln und vielleicht auch nochmal deutlich zu machen, dass einfach nur mal die Rechtslage so ist, die auch ihren Sinn hat und das Ganze und vor allen Dingen die Kinder ja auch tatsächlich keinen Schaden nehmen, wie jetzt ja nun auch viele Studien gezeigt haben. Es ist jetzt halt auch eine herausfordernde Zeit, aber die ja womöglich bald zu Ende ist, sagt ja selbst Karl Lauterbach. Also vielleicht noch ein bisschen durchhalten. Und dann ist es auch vorerst vorbei und ist jetzt eigentlich unser Corona-Block auch vorerst mal vorbei?
Ich glaube schon.
Dann kommen wir jetzt zu einem wirklich anderen, aber ebenfalls sehr, sehr unangenehmen Thema. Ist etwas, was viele fassungslos gemacht hat. Denn es geht um Christoph Metzelder, den Fußballprofi, glaube ich auch einer, der sich großer Beliebtheit erfreute, der nach seiner Fußballerkarriere auch ja, als TV-Experte gefragt war. Also das ist durchaus ein Mann, der eine blühende Zukunft hatte, aber damit ist es jetzt vorbei, denn er hat vergangene Woche ein Urteil kassiert, das sich gewaschen hat. Gar nicht so sehr, was die Strafhöhe angeht, denn er ist jetzt auf Bewährung davongekommen. 10 Monate Bewährung wurde verhängt, also eine Haftstrafe, die auf Bewährung ausgesetzt ist. Das heißt, ins Gefängnis muss er nicht, aber die Vorwürfe waren wirklich so ungeheuerlich, dass das für eine große, große Empörung sorgte und er auch zu Recht selber bilanzierte, dass das eine große Schuld ist, die er da auf sich geladen hat, für die er noch lange, lange bezahlen wird, womöglich für den Rest seines Lebens. Was war passiert? Also der Mann hatte offensichtlich Beziehungen zu mehreren Frauen geführt oder als eingegangen und hatte im Zuge dieser Beziehungen, die sexueller Natur waren, Bilder verschickt. Und zwar wirklich ziemlich scheußliche Bilder, nämlich Bilder von sexualisierter Gewalt, von Vergewaltigung an Kindern unter 10 Jahre, die er im Internet frei verfügbar gefunden hat und an 3 Frauen geschickt hat. Es geht wohl um knapp 2 Dutzend Bilder, die er verschickt hat und angeblich auch noch mehr als 300 solcher Bilder in seinem Besitz gehabt hat. Das war jedenfalls die Anklagepunkte, die vergangene Woche vor dem Amtsgericht Düsseldorf verhandelt wurden. Herr Metzelder hat über lange Zeit hinweg geschwiegen und die Vorwürfe abgestritten, aber hat jetzt vergangene Woche dann tatsächlich ein Teilgeständnis abgelegt und hat zugegeben, dass er diese Dateien verschickt hat an eben 3 Frauen. Den Besitz von fast 300 Dateien hat er nicht zugegeben. Er sagte, er hat nur das verschickt, was er im Besitz hatte. Mehr hatte er nicht. Und hat sich ansonsten sehr große Reue gezeigt, aber das hat eben auch dazu geführt, dass er dann relativ glimpflich davongekommen ist. Aber der Fall, muss ich sagen, wirft ein Schlaglicht und lässt einen wirklich wahnsinnig erschüttert zurück, wie doch einer, der ja ganz unzweifelhaft quasi zur Mitte der Gesellschaft gehörte, dann aber irgendwie abgleiten konnte in echt so abgefahrene Gefilde, die vielleicht auch gar nicht so abgefahren mehr sind. Und das ist vielleicht auch der Punkt, die Lehre, die man jetzt hier ziehen muss, dass das vielleicht doch mehr Leute machen, als man hofft, ja, dass das vielleicht auch etwas ist, wo sich so eine Dynamik entwickelt. Also es, mit Zelda, das sollte vielleicht in diesem Punkt auch nochmal gesagt werden, hatte eben gesagt, er sei von zumindest einer Frau, die das auch zur Anzeige gebracht hat und vor allen Dingen auch der Bild erzählt hatte, von der sei er aufs Glatteis geführt worden. So hat er das dargestellt, denn die hatte ihn sozusagen dazu angeleitet, provoziert dazu und daraufhin hatte er dann diese Dinge verschickt. Aber wenn man sich auch anguckt, was dann tatsächlich der vorgeworfen wurde von der Staatsanwaltschaft, nämlich dass es auch in diesen Chats relativ weit ging, ne, dass diese Frau dann deutlich gemacht haben soll, naja, also diese Fantasien durchaus beflügelt hat, aber er eben auch ganz massiv darauf eingestiegen ist. Also das wirft schon ein Schlaglicht vielleicht auch darauf, wie Fantasien entgleiten kann und natürlich zu großen, großen Schaden führen. Denn diese Kinder gibt es ja, die auf diesen Bildern misshandelt werden. Und das wird natürlich mit jedem weitergeben, dieser Kinderpornografie. Es wird ja übrigens immer auch in den Gesetzen noch kinderpornografisches Material genannt. Das wird ja dann weiter vertieft.
Ja, ich fand und finde auch immer noch diesen Fall irgendwie so bizarr, weil ich dachte, ja, das gibt es natürlich. Das mag auch sogar ein großes Phänomen sein, parallel Ungefähr zeitlich parallel zu diesem Urteil wurde ja auch wieder mal eine Riesenplattform im Darknet hochgenommen mit irgendwie 400.000 Nutzern, wo entsprechende Inhalte halt irgendwie zu tauschen und sehen waren. Aber ich dachte, naja, sozusagen, das ist aber schon der Domäne schlicht und ergreifend der Pädophilen vorbehalten. Und dieser Metzelder-Fall ist ja so ein bisschen weird, weil er ja diese Bilder an Frauen, erwachsene Frauen verschickt hat, mit denen er irgendwelche Verhältnisse hatte und sozusagen, also ich weiß überhaupt nicht, wie man auf diesen Gedanken jemals kommen würde. Ich weiß jetzt, also ich will doch mal sehr hoffen, dass das jetzt nicht repräsentativ ist für quasi den Konsum oder die Verbreitung oder auch nur das auf die leichte Schulter nehmen von kinderpornografischen Inhalten abseits von Leuten, die eben nun mal pädophil sind. Ja, also bei denen ist ja sozusagen zumindest das Motiv irgendwie klar begreiflich, ja, auch wenn es natürlich trotzdem absolut inakzeptabel ist. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das sozusagen weitere Kreise in der Restgesellschaft zieht.
Naja,
oder?
Das Interessante ist eben, ich habe länger mit Rainer Burger darüber gesprochen, das ist unser Korrespondent in Düsseldorf, der diesen Fall beschrieben hat und der fürchtet genau das, dass es eigentlich quasi jetzt mit Herrn Metzelder natürlich jemand sehr Prominentes getroffen hat, der auch jetzt auch stark im Fokus der Berichterstattung natürlich stand, aber dass das schon ein Phänomen ist, was er zumindest auch öfter beobachtet hat, dass das so eine gewisse Entgrenzung gibt in der quasi auch in dem Austausch von sexuellen Fantasien. Und da kann man sich ja auch vorstellen, dass das vielleicht nicht also es wird jetzt kein Massenphänomen sein, ne? Aber ich finde schon, dass man doch sehr ins Grübeln kommt und auch wirklich die Betroffenheit sich da wahnsinnig breit macht, weil man sich umgekehrt auch nicht vorstellen kann, warum das jetzt sozusagen so einzigartig sein soll, ne? Also tatsächlich, wenn das so schnell machbar ist. Und hat ja auch betont, dass er jetzt nicht auf irgendwelchen, in irgendwelchen Darknet-Sphären da abgetaucht ist, sondern dass es eben etwas war, wo man auch sehr schnell leichten Zugang hat. Und das klingt dann eben auf so schauerlicher Art und Weise normal oder jedenfalls möglich, sagen wir mal so, dass ich mir vorstellen könnte, dass das schon mehrere Leute betrifft. Und das finde ich sozusagen das jetzt auch jenseits von Herrn Metzelder, der einen da vielleicht auch nicht zu sehr beschäftigen muss. Aber das finde ich sozusagen ein Problem, das vielleicht gesellschaftlich auch relevanter wird. Das wird man sehen müssen. Wir wollten das hier sozusagen hier auch vor diesem Hintergrund mal vorstellen.
Ja,
gibt
man
es
wird
dazu
sehen,
noch
also
was
ich
sagen?
Ja, nur, also ich bin ehrlich gesagt doch hoffnungsvoll, dass es dieses Phänomen nicht geben wird. Ich glaube gerade.
Also du glaubst, es war ein absoluter Einzelfall?
Ja, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, es gibt keinen zweiten Menschen auf dem Planeten, der nicht pädophil ist. Ich unterstelle jetzt mal, dass Metzelder nicht pädophil ist. Ganz genau weiß man es ja, glaube ich, auch nicht. Aber sozusagen, und der mehr aus, was weiß ich, so einer entgrenzten Sexualität, Everything Goes-Attitüde heraus, sowas konsumiert. Also natürlich wird es noch weitere Leute geben, aber ich glaube echt nicht, dass es viele sind. Und also nicht, dass ich sowas natürlich jemals aus eigener Erfahrung bestätigen könnte, aber ich glaube zumindest so diese ganzen typischen Internet-Porno-Portal-Anlaufstellen, die warten zwar durchaus auch mit den bizarrsten Fetischen auf, aber eine Sache findet man da ganz sicher nicht und das ist Kinderpornografie. Also ich weiß jetzt nicht, wo Herr Metzelder das hergehabt haben will. Wenn man gezielt danach sucht und Mühe reinsteckt, ist es sicherlich möglich, aber es ist jetzt nichts und ich bin nichts, wo man einfach drüber stolpert. So.
Ja, das hofft man jedenfalls auch, dass es tatsächlich auch diese Reinigungsprozesse im Netz noch weiter verstärkt geben wird. Gut, aber dann wäre das doch jetzt alles, was es zu Herrn Metzelder zu sagen gibt. Und dann kommen wir jetzt zum gerechten Urteil.
Genau, das fällt einigermaßen kurz aus, ist aber gleichwohl durchaus gerecht. Und zwar in Niedersachsen hat erstmals eine Polizistin ihren Job verloren, weil sie eine gewisse Nähe zur Reichsbürgerbewegung aufweist. Das geht zurück auf eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg und dort des Senats für Disziplinarrecht. Der hat im April sich eben zum ersten Mal mit dieser Konstellation zu beschäftigen gehabt und hat gesagt, naja, also Entfernung aus dem Beamtenverhältnis ist natürlich schon sozusagen gewissermaßen die Höchststrafe im Beamtenrecht, aber genau diese ist halt in dem Fall auch angemessen, weil die Frau beispielsweise als Bürgerin des Königreichs Preußen einen Staatsangehörigkeitsausweis beantragt hat und bei einem zivilrechtlichen Prozess die Legitimität der Gerichtsbarkeit schlechthin in Frage gestellt hat, den Ausweis einer Richterin sehen wollte und ihn dann anschließend nicht anerkannt hat und so weiter und so weiter. Und also ganz ehrlich,
so geht's nicht.
Damit bist du bei der Polizei einfach echt untragbar, sorry. Also darauf wird man sich, glaube ich, einigen können, dass wenn man die Existenz des deutschen Staates nicht anerkennt und dass man dann vielleicht auch nicht irgendwie seine Gesetze durchsetzen sollte. Das kommt mir durchaus gerecht vor. Und ja, damit sind wir auch schon am Ende der Sendung.
Da würde mich übrigens interessieren, gibt es eigentlich Aussteigerprogramme für Reichsbürger? Man will es ja hoffen, ne? Aber wie ist dann die Läuterung?
Ich weiß nicht genau, wie das sowas ablaufen würde.
Also man könnte ja einfach mal
so ein Bürgerkundeseminar oder ein bisschen bei der Bundeszentrale für politische Bildung.
Ein Praktikum
oder auch einfach Zeitung lesen.
Ja, ein FAZ-Abo und ein Praktikum bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Und einmal beim ein Bürgertest wahrscheinlich auch. Ja, nee, also da fiele uns viel ein. Aber jedenfalls wird man, man wird es leider nicht erfahren, was aus dieser Polizistin wird. Ist ja bis jetzt auch immer noch eine Randerscheinung, diese Reichsbürger.
Ja.
Hofft man.
Gut, wir freuen uns, dass ihr wieder so aufmerksam zugehört habt und würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr das kommende Woche ebenso tätet. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wären natürlich im Übrigen auch total entzückt, wenn ihr uns Sternchen gebt bei der Apple Podcasts App oder uns Kommentare hinterließet in eben selber oder auch auf faz.net/einspruch/podcast. Und am allertollsten fänden wir es natürlich, wenn ihr auf faz.net/einspruch testen ginget und euch dort ein zunächst für 4 Wochen kostenloses Probeabo klicken wolltet, mit dem ihr dann Zugriff hättet auf so wunderbare Texte wie zum Beispiel den heute erschienenen von unserem englischsprachigen Kolumnisten Russell Miller, der sich mal die doch wirklich erstaunlich große Erfolgsgeschichte der Grünen in der Durchsetzung ihrer rechtspolitischen Agenda trotz nur seltener Vertretung in der Bundesregierung angeschaut hat. Anlässlich natürlich des Klimaurteils.
Ja. Gut. Dann herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir bleiben in Kontakt und freuen uns auf nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.